das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Nach Tagen der Anspannung, der Ungewissheit, heute Nachmittag dann die Erleichterung bei der Union. Da war sie spürbar. Die Fraktion hat Thorsten Frey zum neuen Vorsitzenden gewählt mit 91,9%. Keine Quittung, keine öffentliche Abrechnung, sondern ein gutes Ergebnis. Aber es wurde in dieser Sondersitzung nicht nur gewählt, es war auch eine Aussprache angesetzt. Und die war offenbar dringend notwendig. Denn es hatte sich viel, viel Frust aufgestaut. Über Debatte und Aufatmen, Torben Lehning.
Es ist ein Tag mit Abschieden, Neuanfängen und auch deutlicher Kritik am Führungsstil des Kanzlers. Manche Personalentscheidungen der letzten Tage stoßen vielen Unionsabgeordneten sauer auf.
Wen der Kanzler als Minister oder Staatssekretär hat, ist ja letztendlich seine Entscheidung. Aber ich finde, der Umgang, das ist aus meiner Sicht nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte.
Umbauten von Kabinetts-, Fraktions- und Parteiämtern beschäftigen die Unionsfraktion. Ex-Kanzleramtschef Frey bekommt das Vertrauen ausgesprochen und wird mit rund 92% zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Erleichterung danach spürbar.
Ich werte das klare Votum der Fraktion schon auch als ein Vertrauensbeweis und auch als Rückenstärkung für die Herausforderungen, die jetzt kommen.
Geordnet wirken die offiziellen Amtsenthebungen und Ernennungen von drei neuen Ministern durch den Bundespräsidenten am Mittag.
Haben wir Vertrauen in uns selbst? Standhalten und mutig sein, darauf kommt es jetzt an.
Doch es bleiben Fragen unbeantwortet. Vor allem, warum musste Verkehrsminister Schnieder überhaupt gehen? Der bedauert seinen erzwungenen Rückzug bei der Amtsübergabe mit seinem Nachfolger Bilger im Verkehrsministerium und verabschiedet sich nicht ohne klare Spitzen gegen den Stil des Kanzlers.
Willkommen und Abschied hat hier jedenfalls und heute schon gar nicht irgendetwas mit Prügel zu tun. Hier im Haus jedenfalls nicht. Und das ist auch gut so. Ämter werden in einer Demokratie immer nur auf Zeit vergeben. Das ist so, damit muss man sich abfinden. Manchmal hat man andere Zeithorizonte dabei im Blick.
Hinter verschlossenen Türen wird in der Fraktion Kritik am Kanzler laut. Die Personalumstellungen seien handwerklich schlecht gemacht und schlecht kommuniziert worden, heißt es. Nicht alle Landesverbände fühlen sich gesehen.
Unser Ziel ist es, Deutschland in Gänze zu repräsentieren. Und da bleibt noch Luft nach oben, wenn wir uns die ostdeutschen Repräsentanzen anschauen.
Dann gab es einige Personalentscheidungen, die wirklich nicht alle glücklich gelaufen sind. Aber so ist das, der Kanzler entscheidet.
Und der Kanzler verspricht, nach der Fraktionssitzung sich künftig besser erklären zu wollen.
Das war der Wunsch der Kolleginnen und Kollegen, den nehme ich sehr ernst, den nehme ich mit. Und da wird ein Schwerpunkt auch meiner Arbeit darauf liegen, zu gucken, dass wir zwischen Bundesregierung, Bundestagsfraktion und der von mir geführten Partei eine gute Kommunikation machen, die mehr erklärt, mehr vermittelt, sich auch mehr Zeit für diese Aufgabe nimmt. Und das haben wir auch gemeinsam miteinander so verabredet.
Weitere Veränderungen plane er nicht, erklärt der Kanzler, wohl wissend, dass die CDU aufgrund seiner Personalumstellungen eine neue Schatzmeisterin sucht, die Fraktion einen neuen parlamentarischen Geschäftsführer braucht und im Kanzleramt noch das Staatsministeramt für Sport unbesetzt ist. Auch wenn der Kanzler sich erklärt hat, lässt seine Fraktion ihn nicht aus der Verantwortung, die Aufarbeitung sei noch nicht vorbei.
Ich habe selten so eine wirklich schlechte Stimmung wahrgenommen und ich bin auch selten so häufig und so intensiv von Mitgliedern aus der eigenen Partei angesprochen worden. Das habe ich selten erlebt und deswegen wird da auch noch einiges aufzuarbeiten sein. Das ist nicht mit einer Fraktionssitzung und auch einer, wenn auch heute guten Diskussion, aber damit allein ist es nicht getan.
Eine Kanzlerdämmerung sieht wohl anders aus. Doch die Unionsfraktion vergisst nicht so schnell. Und das hat sie ihrem Kanzler heute unmissverständlich klargemacht.
Dieser Moment ist nur 5 Monate her. Friedrich Merz wird erneut zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt. Mit tosendem Applaus. Der würde heute wohl deutlich leiser ausfallen, denn, wie gesagt, es rumort in der Partei. Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei. So hat es ein Parteifreund aus Bremen dem Kanzler diese Woche ins Gesicht gesagt. Viele in der CDU sind nicht einverstanden mit der Arbeit ihres Parteichefs und Kanzlers. Der mehr als holprige Neustart nach dem Rücktritt von Jens Spahn kommt nicht gut an, hat offenbar Vertrauen gekostet. David Zions hat sich an der Basis umgehört.
Im nordrhein-westfälischen Lemgo trifft sich heute Abend die Junge Union. Es soll um die NRW-Landtagswahl im kommenden Jahr gehen. Aber natürlich reden sie hier auch über den Bundeskanzler, sind unzufrieden mit seiner Kommunikation.
Vor allem, dass Informationen relativ spät kommen oder vorher durchgestochen werden und man gerne schon vorher Bescheid gewusst hätte, vor allem, weil man als Basis ja viel mehr mit den Menschen zu tun hat und dann öfter danach gefragt wird, warum gewisse Entscheidungen einfach so getroffen wurden.
Gerade der Umgang mit dem bisherigen Verkehrsminister Patrick Schnieder stößt auf Unverständnis.
Und dann in dem Fall auch noch nicht einen Nachfolger hat und dann so in der Schwebe hängt, also das ist schon, also er erklärt sich mir nicht, das ist, glaube ich, nicht so menschlich nicht so gut gelaufen.
Der rheinland-pfälzische Donnersbergkreis, das Bundesland, aus dem Patrick Schnieder stammt. Warum Merz ihn entlassen hat, habe der Kanzler immer noch nicht richtig erklärt, so der Kreisvorsitzende. Die CDU-Basis in Rheinland-Pfalz sei besonders irritiert vom Vorgehen des Kanzlers und der Entlassung seines Verkehrsministers.
Weil Patrick Schnieder einer von uns ist. Und weil Patrick Schnieder ist ein sehr fleißiger, nicht auf den großen Effekt bedachter, fleißiger Arbeiter. Also so nehmen wir ihn wahr. Und so sehen sich rheinland-pfälzische CDUler selbst auch gerne.
Wahlkampf in Magdeburg. Im September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Im Moment liegt die AfD in Umfragen deutlich vorne. Heute Abend bekommt CDU-Ministerpräsident Schulze Unterstützung von Komiker Didi Hallervorden. Rückenwind aus Berlin spüren sie hier nicht.
Mich persönlich wühlt es im Moment sehr auf, die Stimmung, was von Berlin rüberschwappt zu uns nach Sachsen-Anhalt.
Ich würde mich freuen, wenn wir in Berlin mal ein paar Signale der Ruhe bekommen, weil auch bei allen Infoständen wenige Landesthemen zur Diskussion stehen, sondern häufig vor allem Bundesthemen.
Die CDU in Leverkusen. Unter den Augen des ersten Bundeskanzlers diskutieren sie hier über den Zustand ihrer Partei. Joshua Kraski-Pauls ist mit 14 in die Junge Union eingetreten. Inzwischen ist er Vorsitzender eines CDU-Ortsverbands. Einige hier hadern gerade mit ihrer Partei, denken sogar an Austritt.
Ich kämpfe um jedes Mitglied und das werde ich natürlich auch bei den Mitgliedern tun, die mit dem Gedanken spielen, aus der Partei auszutreten. Wir sind in der CDU eine Partei mit einem Ziel und dass man da auch wieder zusammenkommt, auch wenn es mal geruckelt hat, das ist mir das Wichtigste. Und ich glaube, das werden auch alle CDU-Mitglieder und auch Spitzenpolitiker sich jetzt wieder sehr zu Herzen nehmen.
Denn eigentlich stehe seine CDU für Stabilität.
Und mit dem neuen Bundesverkehrsminister habe ich am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Bilger.
Guten Abend, Frau Stichler.
Ihre Fraktion hat einen neuen Vorsitzenden. Thorsten Frey wurde mit knapp 92% gewählt. An der Basis gibt es aber weiter deutliches Grummeln. Wie kriegen Sie diese Kritiker wieder komplett ins Boot?
Ja, es sind natürlich herausfordernde Zeiten in der Politik und das haben wir heute auch in der Aussprache in der Fraktionssitzung gemerkt. Aber ich fand, es war eine sehr gute Fraktionssitzung, sehr konstruktive Stimmung, eine offene Aussprache, wo viele Abgeordnete auch aus den Wahlkreisen berichtet haben. Da kannst du noch mal die Entscheidungen erklärt hat. Aber ich finde, man hat gespürt, dass uns allen bewusst ist, unsere Verantwortung ist, dass wir jetzt unsere Arbeit machen, dass wir Deutschland voranbringen, weitermachen mit den Reformen. Und in diesem Geist konnten wir dann auch in der Fraktionssitzung Thorsten Frey mit so einem tollen Ergebnis ausstatten, das auch deutlich wurde, er hat das Vertrauen unserer Fraktion.
Sie sagen, das war eine gute Auseinandersetzung, eine gute Stimmung. Wie sehr ging es denn heute tatsächlich zur Sache?
Wir hatten zunächst die Wahl des Fraktionsvorsitzenden und dann eine lange Aussprache mit vielen Wortmeldungen. Aber da war nichts Destruktives dabei. Es war alles sehr konstruktiv. Es war offen, also es wurde auch Kritik geübt. Und die hat der Kanzler aber auch angenommen und auch die anderen Verantwortlichen unserer Fraktion in der Bundesregierung. Und es war, glaube ich, gut, dass wir jetzt auch in dieser sitzungsfreien Zeit, wo ja die Abgeordneten extra entweder aus ihren Wahlkreisen, manche auch aus dem Urlaub angereist sind, mal zusammenkommen konnten, aussprechen konnten, was auch die Rückmeldungen an der Basis sind. Und dann aber auch nach vorne schauen. Denn wir haben wirklich viel zu tun und zwar anderes, als uns mit internen Themen zu beschäftigen, sondern die Verantwortung ist einfach größer und da gibt es in unserem Land viel zu tun und da wollen wir als Fraktion unserer Verantwortung gerecht werden.
Wir schauen nach vorne. Sie sind seit heute Verkehrsminister, aber noch ohne Amtseid und wir haben es alle mitbekommen, Sie waren zweite Wahl. Fritz Günzler hatte abgesagt. Wie ist das für Sie, nicht erste Wahl zu sein?
Ja, zweite Wahl würde ich jetzt nicht sagen. Also ich hatte eine sehr erfüllende Aufgabe als erster parlamentarischer Geschäftsführer unserer Fraktion. Der Plan war eigentlich, dass ich in dieser Funktion dann auch Thorsten Frey unterstütze. Aber Sie haben alle mitbekommen, wie sich die Situation entwickelt hat. Und dann kam die Frage des Bundeskanzlers, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgabe als Bundesverkehrsminister zu übernehmen. Und da habe ich dann auch gerne Ja gesagt. Auch weil ich in der Verkehrspolitik angefangen habe, seit 2009, seit ich im Bundestag bin, im Bundesverkehrsministerium wirken durfte als parlamentarischer Staatssekretär von 18 bis 21. Also heute war es für mich ein Stück weit nach Hause kommen. Ich freue mich auf die Aufgabe und da gibt es viel zu tun im Bundesverkehrsministerium und das will ich jetzt engagiert angehen.
Also es wurmt Sie nicht, dass Sie quasi als Zweites gefragt wurden?
Es gibt viele gute Leute in unserer Fraktion und ich hätte auch gerne die Aufgabe als erster parlamentarischer Geschäftsführer weitergemacht. Aber in dieser Funktion ist man schon sehr Generalist. Man muss sich um alle Themen kümmern und jetzt bin ich wieder in meinem alten Fachthema zu Hause und da freue ich mich einfach drauf mit motivierten Mitarbeitern im Bundesverkehrsministerium, mit den Fachpolitikern in der Koalition, die Themen anzugehen, die in der Verkehrspolitik auf der Agenda stehen.
Ihr Vorgänger Schnieder wurde ja heute entlassen. Warum genau hat der Kanzler nicht kommuniziert? Wissen Sie, welche Fehler Sie nicht machen dürfen?
Also erstmal will ich sagen, dass ich Patrick Schnieder wirklich dankbar bin für die geleistete Arbeit, aber auch für den wirklich sehr kollegialen, freundschaftlichen Übergang. Er hat mich voll unterstützt, jetzt auch bis heute bei der Amtsübergabe. Und da bin ich ihm einfach sehr dankbar dafür. Mein Arbeitsauftrag lautet klar, vor allem sicherzustellen, dass die vielen Infrastrukturmilliarden auch in Zukunft umgesetzt werden, dass wir deutlich machen, wir wollen die Mobilität der Zukunft in Deutschland entwickeln. Und es soll auch so sein, dass alle merken, dass sich etwas zum Besseren entwickelt. Patrick Schnieder hat heute in seiner Ansprache zum Abschied so schön gesagt, Bundesverkehrsminister ist irgendwie ein bisschen wie Bundestrainer. Jeder kann mitreden, weil wir alle erleben ja Mobilität, wir alle haben unsere Meinung dazu. Aber mein Anspruch ist schon, dass es etwas besser wird. Es wird nicht gelingen, dass von heute auf morgen alles gut ist. Aber wir wollen gerade auch mit den vielen Investitionen, die jetzt in den kommenden Jahren möglich sind, erreichen, dass es besser wird, dass die Infrastruktur in Deutschland aus den Negativschlagzeilen kommt. Und da gibt es viel zu tun. Freue mich, diese Themen anzupacken.
Ja, Stichwort Bundestrainer. Das Verkehrsressort hat es wirklich in sich. Egal, ob auf den Straßen oder auf der Schiene. Gerade auch jetzt in Ferienzeiten sind viele wirklich am Dauermeckern. Wie wollen Sie es denn wirklich schaffen, dass Ihnen Auto- und Bahnfahrer Dankesmails schreiben?
Also zum einen finde ich es gut, dass sich in der Verkehrspolitik doch etwas weiterentwickelt hat. Wir haben nicht mehr diesen Streit der vergangenen Jahre, wo es immer so ein Gegeneinander gab, sei es Auto gegen Radverkehr oder Schiene gegen Straße, sondern man denkt es mehr miteinander. Und wir wissen, dass alle diese Mobilitätsformen ihre Berechtigung haben und auch politische Unterstützung bekommen müssen. Wir haben jetzt wirklich eine große Chance mit den höchsten Infrastrukturinvestitionen, die wir je hatten in Deutschland. 170 Milliarden Euro, die in 4 Jahren investiert werden können. Die müssen umgesetzt werden und dann werden wir auch erreichen, dass es spürbar besser wird. Allerdings haben wir da schon einen Weg zu gehen, denn Baustelle bedeutet erstmal auch Behinderung, aber dann werden wir alle merken, sei es auf der Schiene oder auf der Straße, dass es vorangeht. Das ist meine Aufgabe und um die werde ich mich kümmern.
Und dass es schneller geht, das schaffen Sie auch?
Wir werden alles dafür tun. Die Infrastrukturmilliarden stehen zur Verfügung. Und jetzt geht es wirklich darum, auch in den kommenden Jahren sicherzustellen, dass die verbaut werden können. Sei es bei der Straße, bei der Wasserstraße, bei der Schiene. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Ihre politische Heimat ist ja das Autoland Baden-Württemberg. Hat da nicht immer das Auto irgendwie Vorfahrt?
Nein, also ich komme aus Ludwigsburg, da ist man genauso mit Bus und Bahn unterwegs oder mit dem Fahrrad. Wir haben die Wasserstraße Neckar, also da sieht man die ganzen verschiedenen Verkehrsträger beieinander. Aber ich will schon sagen, dass in meiner Heimatregion, das gilt für viele Regionen in Deutschland, zurzeit schon große Sorge herrscht, weil die Nachrichten aus der Automobilindustrie sehr negativ sind, viele Arbeitsplätze jetzt verloren gehen. In Deutschland wurde das Auto erfunden und ich finde, da muss schon unser Anspruch sein, dass wir die Mobilität der Zukunft entwickeln, dass wir auch weiterhin die Ideen haben, die wir dann in die Welt verkaufen können, um Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern.
Sie sind Verkehrsexperte, waren parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer. Und dieser Name ist ja eng verknüpft mit dem Desaster um die Pkw-Maut. Hängt Ihnen das nach?
Das war eine sehr intensive, aber für mich auch sehr lehrreiche Zeit. Wir hatten nicht nur die Debatte um die Maut, sondern beispielsweise hatten wir zu Beginn der Amtszeit den Abgasskandal. Es gab die Corona-Krise zu bewältigen. Wir hatten eine intensive Klimadebatte. Also es war eine sehr intensive Zeit, aber für mich auch wirklich eine lehrreiche Zeit. Ich habe da viele positive Erfahrungen gemacht, auch manche negative. Und ich denke, dass ich jetzt von diesen Erfahrungen auch im Amt des Ministers profitieren werde.
Danke, Steffen Bilger, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Zur Neuaufstellung der Union hat Kerstin Palzer aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Die Fraktion steht, der Kanzler eher nicht. Ab morgen hat Friedrich Merz Urlaub. Aber mit dem Gefühl, jetzt ist wieder alles gut und geordnet, kann er nicht losfahren. Dafür hat er in den letzten Tagen zu viel Vertrauen verspielt. In dieser Krise liefert die Unionsfraktion ein sehr ordentliches Wahlergebnis. Knapp 92% für Thorsten Frei. Das aber hat er sich verdient, nicht der Kanzler. Die Personalpolitik von Merz in den letzten Tagen ist nicht nur eine vertane Chance, sondern hat auch verbrannte Erde hinterlassen. Nach dem Rücktritt von Jens Spahn lag da ein Elfmeter und Merz macht daraus ein Eigentor. Und das vor allem wegen seines autoritären Führungsstils. Klar, das kann er machen, er ist der Chef. Aber ein guter Chef zeigt nicht nur Führung, sondern auch soziale Kompetenz. Man redet mit denen, die man auf einen Posten heben will und erst recht mit denen, die man loswerden will. So machen das moderne Unternehmen heute, anno 2026. Jetzt will Merz, so sagt er selber, an seiner Kommunikation arbeiten. Schon wieder. Die Fraktion steht, weil sie angesichts der Umfragewerte und der nahen Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gar nicht anders kann. Aber ewig wird das nicht so gehen. Die Union liegt in Umfragen im Bund jetzt bei nur noch 22% und nirgendwo ist in Stein gemeißelt, dass das nicht auch noch weiter rutschen kann. In so einer Lage wird es eng für einen Kanzler ohne echten Rückhalt in den eigenen Reihen. Merz hat mal angekündigt, die Umfragewerte der AfD zu halbieren. Jetzt ist er drauf und dran, die eigene Partei zu halbieren. Die Fraktion steht, der Kanzler eher nicht. Und sie stützt ihn nicht mehr aus voller Überzeugung.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Neben der großen Feuerwand sehen die Feuerwehrwagen fast wie Spielzeugautos aus und vielleicht trifft das auch genau das Kräfteverhältnis im Gebiet der ausgedehnten Waldbrände. In Spanien und auch hier in Frankreich standen die Wehren tagelang verzweifelt vor den Brandherden, die trotzdem größer wurden, trotz Millionen Liter Löschwassers. Nun gibt es ein wenig Hoffnung. Einige Feuer breiten sich nicht mehr aus. Manche Menschen können in ihre Häuser zurück. Und doch, angesichts einer neuen Hitzewelle kämpft die Feuerwehr nun gegen ein Wiederaufflammen. Es berichten Jakob Schaumann aus Spanien und Michael Strempel aus Frankreich.
Sie kämpfen bis zur völligen Erschöpfung. Die Feuerwehrleute in der Gironde, der Region um Bordeaux, sind ununterbrochen im Einsatz. Doch ihr Gegner scheint übermächtig. Immer wieder flammen die Brände neu auf. Ans Aufgeben denkt hier niemand. Freiwillige helfen der Feuerwehr, wo sie können. Die Menschen hier unterstützen uns, diesen Krieg zu gewinnen. Sie geben uns Essen, Wasser für unsere Löschzüge und für unsere Leute zum Trinken. Also können wir hier auf diesem Schlachtfeld nicht einfach aufhören. Menschen, die vor den Flammen fliehen mussten, finden sich in Notunterkünften wie hier in den Messehallen von Bordeaux. Die Erschöpfung ist gerade den Älteren anzusehen. Wer konnte, hat auch seine Haustiere in Sicherheit gebracht. Die Waldbrände, fürchten hier viele, könnten ihr Leben dauerhaft verändern. Wir werden uns anpassen müssen, da haben wir gar keine Wahl. Es wird in den nächsten Jahren wieder so sein. Wenige Kilometer nördlich des Brandgebiets in Lacanau-Océan versuchen einige unerschrockene Touristen, ihren Urlaub fortzusetzen, auch wenn der Ascheregen den Strand schon erreicht hat.
Wir beobachten halt die Situation und schauen von Tag zu Tag oder inzwischen eigentlich von Stunde zu Stunde, was passiert. Ne?
Einsatzkräfte aus verschiedenen Ländern unterstützen die französische Feuerwehr. Auch die Bundeswehr ist dabei. Zwei deutsche Hubschrauber sind bei der Brandbekämpfung mit Wassertanks im Einsatz. 5000 Liter Löschwasser werden pro Flug abgeworfen.
Während wir löschen, sehen wir an anderen Stellen neue Brände, die entstehen. Und das ist, also die Fläche ist enorm. Das ist, so kenne ich das von bisher keinem Einsatz.
Bilder wie diese aus der vergangenen Nacht dürften sich in dieser wiederholen. Wechselnde Winde und hohe Temperaturen begünstigen die Feuer und machen den Feuerwehrleuten den Einsatz schwer.
Die Flammen haben José González alles genommen. Verzweifelt hat der 74-Jährige noch versucht, sein Hab und Gut zu retten, doch irgendwann musste er aufgeben. Es muss wirklich finanzielle Hilfe geben, denn diese Katastrophe ist unerträglich. Ich habe kein Geld, ich habe keine Papiere, ich habe nichts mehr von meinem Zuhause. Alles ist dort zurückgeblieben. Vereinzelt laufen Schafe durch die Trümmer am Rande des kleinen Orts Pelayos de la Presa, etwa eine Autostunde westlich von Madrid. Auch im Nachbarort hat das Feuer große Schäden angerichtet. Das Haus von Pedro Martinez Rodriguez und seiner Familie wurde zur Hälfte zerstört. Doch sie haben Hoffnung, es wieder aufbauen zu können. Wir leben zu fünft in dem Haus und jetzt reparieren wir es eben selbst, weil wir finanziell nicht die Mittel haben, es anders zu bezahlen. Und weil ich arbeitslos bin und mein Vater Rentner ist. Rafael Fernandez del Casar wohnt nur ein paar Häuser weiter. Er ist wütend auf die Behörden, denn aus seiner Sicht sind vor allem die ungepflegten Wälder die Hauptursache für die Brände. Wäre es nicht besser, wie früher das Brennholz wegzuschaffen, damit der Wald in Zukunft sauber ist? Das Problem bei diesen Bränden ist, dass man sie nicht stoppen kann, weil es zu viel Brennstoff gibt. Es gibt viel Trockenes und das wird nicht aufgesammelt. Ein Problem, für das viele hier eine Lösung fordern. Denn häufigere und längere Hitzewellen dürften das Brandrisiko in Zukunft noch verschärfen.
Mehr über die Brände in Südwesteuropa und die neuen Dimensionen der Feuer gibt es gleich nach unserer Sendung in einem Weltspiegel extra. Wir haben es gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlebt. Hydration Breaks, eine fast 30-minütige Halbzeitshow und Ticketpreise, für die viele Fans lange sparen müssen. Mit dem Rasenspiel lässt sich eine Unmenge Geld verdienen und Verbände sehen noch eine Fülle von Möglichkeiten. Die neueste Idee des Weltverbands FIFA ist, Anteile an den WM-Vermarktungsrechten an Investoren zu verkaufen, wodurch noch mehr Werbepausen entstehen könnten. Geradezu empört über die FIFA ist ein anderer Verband, die europäische UEFA. Jürgen Schmidt berichtet.
Mit seinem geplanten Milliardendeal hat Gianni Infantino die komplette Spitze der FIFA düpiert. Kaum jemand war eingeweiht, auch nicht der DFB-Chef, der in einem wichtigen FIFA-Gremium sitzt.
Es ist ein fatales Zeichen, eine Fußball-Weltmeisterschaft für Investoren zu öffnen. Ich glaube, der Fußball lebt von der Akzeptanz der Gesellschaft und wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen.
Infantino testet mal wieder die Grenzen aus. Sein Plan, die Fußball-WM teilweise zu privatisieren und dafür eine kommerzielle Firma zu gründen, das soll noch mehr Geld in den Fußball pumpen. Anteile will auch eine Investorengruppe aus dem Umfeld von US-Präsident Trump erwerben, heißt es. Kommerz ohne Grenzen. Im Trainingslager des FC Bayern München haben sie ebenfalls die Pläne verfolgt. Sportvorstand Max Eberl wird deutlich.
Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist dafür da, nur Profit zu machen. Also es fühlt sich an, als ob nur Geld verdient werden will auf allen möglichen Kanälen. Und selbst mich, der im Fußball wirklich da zu Hause ist, mich ekelt das.
Auch auf einem internationalen Trainerkongress heute in Mainz ist man entsetzt über diese Pläne.
Halte ich für eine Vollkatastrophe, wenn es immer mehr Kommerzialisierung ist und wenn ich WM-Halbzeitshow, also ist populistisch, aber ich finde es zum Kotzen. Also für mich ist das nicht gut.
Populistisch, ja, viele Teilnehmende stimmen ihm zu. Die UEFA ist in Aufruhr. Von WM-Boykott ist die Rede. Der Europäische Dachverband hat mittlerweile deutlich seine Ablehnung signalisiert. Zitat: Die UEFA weiß, dass es erheblichen und wachsenden Widerstand gegen die Pläne der FIFA gibt. Die FIFA darf unseren Sport nicht weiterhin dazu nutzen, sich selbst und ihre Freunde zu bereichern.
Wenn die UEFA hier sich klar positioniert, ist auch meine Erwartung, dass das passiert, wenn wir alle 55 Verbände zusammen haben, dass wir sehr kritisch damit umgehen. Wenn die UEFA sich so einem Ansinnen verschließt, dann ist aus meiner Sicht dieses Projekt auch gestorben.
Nach Informationen der ARD-Sportschau werden die Mitgliedsverbände der UEFA morgen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Infantino hat den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden eine Frist bis Mitte September gesetzt, ob sie die Pläne unterstützen.
Gianni Infantino hat etwas sehr Verlockendes den Verbänden hingelegt, nämlich eine Menge Geld, 20 Millionen plus nochmal 20 Millionen direkt Cash auf die Hand. Wenn mehr als die Hälfte von den globalen Mitgliedsverbänden zustimmen, dann ist die Chance relativ hoch, dass dieser Deal tatsächlich stattfinden könnte.
Infantino und sein nächster Streich. Für viele hätte er damit eine weitere Grenze überschritten.
Weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Susanne.
Die Bundesregierung hat die Kürzung der Ökostromförderung auf den Weg gebracht. Dabei wurden die ursprünglichen Pläne von Energieministerin Reiche etwas abgemildert. Für neue kleine Solaranlagen bis 25 Kilowatt auf dem Dach gibt es die garantierte Einspeisevergütung nicht mehr für 20 Jahre wie bisher. Die Zeit wird auf maximal 3 Jahre verkürzt. Danach muss ein Vertrag mit einem Direktvermarkter geschlossen werden, der den Strom zu schwankenden Preisen an der Börse verkauft. Und große Wind- oder Solarparks bekommen weniger Entschädigung, wenn das Netz überlastet ist und den Strom nicht abnehmen kann. Die deutsche Automobilindustrie steckt tief in der Krise. Als letzter großer Konzern hat jetzt BMW einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt. Bis Ende kommenden Jahres sollen rund 8.000 Jobs wegfallen, allerdings möglichst über natürliche Fluktuation wie etwa Verrentungen und ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis. Betroffen sind vor allem Bürojobs. Es ist, als würde man versuchen, ein Kreuzfahrtschiff durch die Kanäle Venedigs zu steuern. In der Hamburger Innenstadt wird derzeit die 3.700 Tonnen schwere Sternbrücke an ihren neuen Standort gebracht. Präzisionsarbeit, denn an den engsten Stellen wird der Abstand zu den Häusern daneben nur rund 40 Zentimeter betragen. Beim Transport liegt die Brücke auf 1.088 Rädern, die von einem Menschen gesteuert werden. Sie bringen die Brücke Zentimeter für Zentimeter in ihre Position. Auftakt beim größten Heavy-Metal-Festival der Welt. Die Fans der harten Musik stürmten am Nachmittag das Festivalgelände im schleswig-holsteinischen Wacken. Mit 85.000 Besuchern ist das Event erneut ausverkauft. An 4 Tagen spielen weit über 100 Bands auf mehreren Bühnen. Der irische Musiker und Oscar-Preisträger Glenn Hansard ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Er wurde 56 Jahre alt. Hansard gehörte zu den bekanntesten irischen Musikern, als Solokünstler wie auch als Frontmann der Rockband The Frames. Gefeiert wurde er auch bei Auftritten als Schauspieler, etwa in dem Film The Commitments. Für das Lied Falling Slowly aus dem Musicalfilm Once gewann er einen Oscar.
Sie sind das Sinnbild des Sanierungsstaus, die maroden, kaputten und verschmutzten Schultoiletten im Land. Und wirklich jeder oder jede versteht sofort, das stinkt zum Himmel und auf solche Klobrillen will sich wirklich niemand setzen. Nun ist das Geld für Schulrenovierungen in Sicht, auch aus den Sondervermögenstöpfen, aber nicht überall fließt das in die WC-Erneuerung. In Tübingen, in Baden-Württemberg, will eine Schule nicht auf Geld von der Stadt warten. Hier haben Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien selbst angepackt. Tobias Feist war mittendrin auf der Klobaustelle in Tübingen und es ist ganz gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt.
Ey, es ist wirklich ein bisschen eklig, wenn man hierher kommt.
Ganz erschreckend war für mich, dass es ganz viele Schülerinnen gibt, die während einem Schultag von 8 Stunden die Toilette nicht aufsuchen.
Ich will gar nicht glauben, was das ist tatsächlich.
Wenn wir so drüber nachdenken, eigentlich ist es echt unmenschlich hier.
An ihre Schulklos trauen sie sich heute nur mit Handschuhen. Viele Schülerinnen und Schüler des Carlo-Schmidt-Gymnasiums in Tübingen empfinden sie als Zumutung. Das wollen sie kurz vor den Sommerferien ändern.
Hoffentlich geht es da überhaupt weg.
Einfach selbst anpacken. Die Idee stammt von Ilja Noack und Jakob Putzler.
Da verschlägt einem gleich die Sprache.
bei dem Zeug.
Den beiden Zehntklässlern hat es irgendwann gereicht. Deshalb haben die 16-Jährigen ein freiwilliges Schulprojekt angeregt. 40 Mitschüler sind dabei, gegen Dreck und Schmierereien von anderen.
Würde ja niemand gerne machen, hier in der Toilette eine Stunde rumstehen und die ganzen Graffitis wegmachen. Aber es kommen halt immer wieder neue, also wie das hier jetzt. Das ist, keine Ahnung, vielleicht eine Woche alt oder sowas.
Im Gewusel auf rund 15 Quadratmetern entstehen neue Toilettendesigns. Farbenfroh und naturnah. Motto: Strand und Dschungel.
Frau Jakob, wie zur Hölle soll man das abkriegen?
Elisa ist eine der Jüngsten. Die Fünftklässlerin ist ein Jahr auf der Schule und möchte, dass ihre Nachfolger schönere WCs vorfinden.
Jetzt muss jetzt hier mal jemand auch mal was machen. Und dann hat man hier auch dieses Projekt. Und man dachte, okay, da gehe ich hin.
Dann fangen wir hiermit an, oder?
Oder ist es sinnvoll, wenn wir hiermit anfangen?
Etwa 15 Lehrkräfte und Eltern helfen den Schülern. Susanne Zuljamski hat eine Tochter in der 5. Klasse. Grundsätzlich findet sie es gut, dass die Kinder mit dem Projekt lernen, was es bedeutet, die Schule schön zu halten. Aber die Mutter hätte sich mehr Unterstützung von der Stadt gewünscht.
Wenn es nur von der einen Seite der Schülerschaft kommt und der Elternschaft und der engagierten Lehrerschaft und sonst die Unterstützung einfach nicht genug ist oder nicht von anderen Seiten kommt, dann muss man sich schon manchmal die Frage stellen, welchen Platz die Schülerinnen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Gesellschaft haben.
Das Gymnasium wurde 1983 eröffnet. Die Stadt Tübingen erklärt, sie kümmere sich um Instandhaltung und Sauberkeit. An einer Verschönerungsaktion könne sich die Stadt jedoch nicht finanziell beteiligen. Dafür fehle das Geld. Die Kosten von fast 5.000 Euro spenden Lehrkräfte, Eltern und Tübinger Firmen. Andere Schüler nehmen sich den tristen Schulhof vor. Sportlehrerin Sarah Schall organisiert die Verschönerung. Sie freut sich über neue Bewegungsspiele für die großen Pausen und kann sich nach den Sommerferien weitere Projekte vorstellen.
Da ist einfach noch viel zu tun. Und ich glaube, das in der Form von kurzfristigen Projekten zu machen oder eine AG, wo man auch mal ein halbes Jahr sagen kann, okay, da mache ich mit, das interessiert mich. Ich glaube, dass wir darüber auch noch andere ansprechen.
Wie viel noch zu tun ist, zeigen uns Ilja und Jakob im Jungsklo. Schon am Eingang ist klar, Achtung, unappetitlich. Zwei Projekttage reichen nur für die Hälfte der Schultoiletten. Hier stinkt es. Überall sind Graffiti.
Und manchmal auch Kotreste an den Wänden und so. Bei der Udes konnten wir Pizzastücke in den Pissoirs und so. Also war ganz schön schlimm hier.
Draußen war noch so ein Schild. Rote Karte, was heißt das denn?
Der Hausmeister schätzt eben so ein, dass die nicht mehr benutzbar ist. Und die Putzkräfte, die sagen, die Toilette ist in einem Zustand, dass man die nicht putzen kann.
Dann wird ein Extra-Putzteam angefordert. Ein ganz anderes Bild nach der harten Arbeit. Farben, flotte Sprüche und Tiger auf den Toiletten. Am Ende sind selbst die beiden 16-Jährigen etwas überrascht.
Die Vorbereitung war so ein bisschen chaotisch. Aber dass es jetzt so geworden ist, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin schon auf jeden Fall stolz. Das ist schon geil, oder? Finde ich auch gut.
Jetzt hoffen die beiden, dass die Toiletten auch nach den Sommerferien schön bleiben.
Und dann gehen wir jetzt noch nach draußen. Carsten, bleibt's beim Wetter denn hitzig?
Es bleibt hitzig und morgen wird der heißeste Tag der Woche. Also wir schauen wirklich gebannt auf den morgigen Donnerstag. Und das hat gleich drei Gründe. Erstens extrem hohe Temperaturen, zum Teil rund 40 Grad oder knapp darüber. Zweitens, wir erwarten morgen im Verlauf des Tages schwere Sturm- bis Orkanböen und zwar fast flächendeckend. Und drittens kommen dann noch die Gewitter dazu. Ausgangslage ist die Temperaturverteilung. Wenn wir uns das mal anschauen, für morgen am späten Nachmittag um 17 Uhr. In der Osthälfte sitzt dann immer noch die sehr heiße Luft. Man kann es an den Farben gut erkennen. Im Westen ist es nicht mehr ganz so heiß. Aber interessant ist wirklich, das ist ein Bild aus einem Wettermodell, ist diese sehr scharfe Kante zwischen diesen beiden unterschiedlich temperierten Luftmassen. An dieser Kante gibt es einen Temperatursprung um rund 15 Grad. Um so viel kälter ist es hinter dieser Kante im Westen. Und das ist diese Kante hier, an der sich die Hauptsturmböen entwickeln werden. Wir haben also noch um 17 Uhr etwa 38 bis 40 Grad im Osten, dahinter nur noch 24 bis 28 Grad. Die heftigste Gewitter- und vor allem auch Orkanböenentwicklung sehen wir am Nachmittag im Nordosten Nordrhein-Westfalens, in Ostwestfalen-Lippe. Hier kann es verbreitet Orkanböen von mehr als 120 Kilometer pro Stunde geben. Und das Ganze zieht dann darauf folgend über Hannover hinweg in Richtung Ostseeküste, also Westmecklenburg. Und genau in diesem Streifen könnte es auch überall verbreitet sehr hohe Windgeschwindigkeiten geben. Dort also besonders aufpassen. Das Wetter aktuell ist meistens sternklar da draußen. Es gab jetzt gerade noch ganz aktuell ein kleines Gewitter nördlich von Ingolstadt. Das fällt wieder in sich zusammen. Morgen dann überall ein sehr sonniger Start. Dann fangen etwa mit der Mittagszeit die Orkanböen an und dahinter, aber erneut auch mit Orkanen und Sturmböen, kommen die Gewitter aus Westen langsam Richtung Osten und Nordosten voran. Die Temperaturen heute Nacht oftmals um 20 Grad, also an vielen Orten erneut eine tropische Nacht. Tagsüber verbreitet zunächst 36 bis 39 Grad, zum Teil 40, am Oberrhein möglicherweise 41 Grad. Und nach den Sturmböen geht es runter auf 24 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag kann es weitere, teils unwetterartige Gewitter geben. Am Samstag ziehen die nach Südosten ab und dann zumindest im Norden nicht mehr ganz so heiß mit 22 bis 28 Grad.
Oha, da kommt ja was auf uns zu. Danke, Carsten, fürs Wetter. Und das waren die Tagesthemen.
Ja, und das Neueste aus aller Welt finden Sie natürlich verlässlich rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Jetzt auch mit Licht. Wir sehen uns morgen wieder. Ihnen einen schönen Restabend und wir sagen tschüss.
Tschüss. Ciao.